Rilla was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Wenn man Verletzungen an einer der Extremitäten hat, oder sei es jetzt im Schulter-, Knie-, Knöchelbereich, dann bekommt man oft auf Überweisungen oder in vielen Reha-Plänen steht dann immer auch Training der Propriozeption, Stabilitätstraining, Koordinationstraining und so weiter. All diese Begriffe sind eigentlich ja sozusagen Teile oder Unterkategorien, wie auch immer man es nennen will, des sensomotorischen Trainings. Das ist auch das heutige Thema. Seit ungefähr der, ja, ich sage jetzt mal, Jahrtausendwende kann man ungefähr sagen, ist das sensomotorische Training im Bereich von Prävention und von überhaupt in der Reha, kriegt das immer mehr Bedeutung. Und wie vorhin erwähnt, so in der Literatur und auch in der Praxis sind jetzt die Begriffserklärungen dafür jetzt eigentlich, man kennt mehrere Synonyme dafür sozusagen. Deshalb verschwimmt das Ganze ein bisschen, aber grundsätzlich fallen all diese Dinge, wie oben gerade erwähnt, ist dieses sensomotorisches Training, was einfach Teil auch in jeder Reha sein sollte. Egal ob jetzt nach einer Operation oder auch bei Überlastungssyndromen, ist gerade auch auf dieses sensomotorische System wichtig, dass man das auch in die Reha integriert. Weiters soll es natürlich auch in Prävention integriert werden oder in Training. Da ist das einfach ganz wichtig, dass man das auch hat. Warum das Ganze so ist, werde ich dann einfach auch später noch erklären. Und ja, genau, eben in der Reha ist auch da wieder, wie bei Krafttraining, Sprungtraining, Lauftraining, ist auch da in der Reha ein geplanter Aufbau eigentlich wirklich notwendig auch. Also nicht, dass man da mit den schwierigsten Übungen gleich einsteigt, sondern dass man da einfach auch das wirklich auch aufbaut, eine schöne Progression dabei hat. Das Thema sensomotorisches Training möchte ich in der heutigen Einheit sozusagen besprechen. Einfach so ein paar Definitionen wieder dazu, wie ich dazu stehe, wie ich es in der Praxis anwende, wie man das Ganze integriert sozusagen in die Reha. Und ja, das ist das heutige Thema, sensomotorisches Training. Also grundsätzlich Sensomotorik, ja, wie es der Name eigentlich schon sagt, das setzt sich zusammen aus den zwei Wörtern Sensorik und Motorik. Sensorik auf der einen Seite die Aufnahme von den ganzen Informationen und Weiterleitungen, das zentrale Nervensystem, also jetzt Gehirn, Rückenmark, und die Motorik ist sozusagen dann die Ansteuerung bzw. die daraus folgende Bewegung, Anspannung der Muskulatur. Das heißt, diese Sensomotorik ist sozusagen eigentlich das Zusammenspiel zwischen Muskel- und Nervensystem. Es ist sozusagen diese aktive Komponente des Stütz- und Bewegungsapparates und ja, somit eigentlich die Grundvoraussetzung für sämtliche zielgerichteten Bewegungsausführungen. Ja. Grundsätzlich funktioniert das sensomotorische System, damit es eben Informationen aus verschiedenen Rezeptoren und Sinnessystemen aus der Peripherie bekommen, also eben aus Knie, Sprunggelenk, Schulter, Ellbogen und so weiter. Und diese Meldungen werden dann sozusagen über so aufsteigende Nervenbahnen, afferente Bahnen nennt man das, an dieses zentrale Nervensystem weitergeleitet, und dort wird dann einfach die Information zu einer Antwort verarbeitet, und eben diese Antwort wird dann über absteigende Nervenbahnensysteme sozusagen wieder zu den Effektoren, also Muskel, Sehne, Gelenk, Band, Kapsel, Apparat weitergeleitet und leiten dann dort sozusagen eine Bewegung ein in das Ganze. Ja. Also wie gesagt, das sensomotorische System besteht sozusagen aus eigentlich also einem komplexen, kreisförmigen, geschalteten Strukturen, die eben gemeinsam alle Bewegungsleistungen ausführen. Also es beinhaltet eben diese Sinnesmodalitäten, diese sensorische, die für die Gelenkstabilisierung und posturale Kontrolle, Rumpfkontrolle erforderlich sind, und außerdem implantiert der Begriff motorisch sozusagen auch diese, ja, die Leistungsverbesserung der motorischen Ansteuerung. Es gibt da in dem Sinn so drei Sinne, spricht man davon. Man spricht da einerseits von dem Stellungssinn, das bedeutet sozusagen die Orientierung über die Winkelstellung der Gelenke, wie die Stellung der Glieder zueinander sind, ohne jetzt eine visuelle Kontrolle dazu zu haben. Das heißt, der Sinn wird quasi so als Joint Position Sense bezeichnet, jetzt wenn man das ins Englische übersetzt. Der Bewegungssinn, das ist der zweite, der steht dann sozusagen für diese Richtungsorientierung und die Geschwindigkeit der Gelenkbewegung, quasi bei aktiven und auch passiven Bewegungen, falls Bewegungen, die jetzt ebenfalls ohne optische Kontrolle sind, wird hier auch oft als Kinesthesia bezeichnet sozusagen. Und der dritte Sinn, der da einfach auch bei dem sensormotorischen System noch wichtig ist, auch zu erwähnen, der dieses Ganze dann komplementiert, auch das Ganze, das ist der Kraftsinn, und der bezeichnet sozusagen die Fähigkeit, also das Ausmaß an Muskelkraft einzuschätzen, das quasi benötigt wird, um eine Bewegung jetzt durchzuführen, sei es eine Kniebeuge oder ein Schuss und wie auch immer, oder gegen einen Widerstand eine Gelenkstellung da auch dann eben zu halten, eben wie bei der Kniebeuge. Genau, also das ist jetzt einmal so überblicksmäßig, was das sensormotorische System beinhaltet. Also es geht hier eben um einen Informationsaustausch. Einerseits kommt der Input von den Gelenken, Sehnen, Muskeln, die eben aus der Peripherie, und die gehen dann in dieses zentrale Nervensystem. Dort wird das Ganze verarbeitet auf Rückenmarksebene, auf Gehirnebene, und geht dann sozusagen wieder nach unten und führt dann sozusagen eine Bewegung aus oder stabilisiert, je nachdem. Und umso besser dieses Zusammenspiel natürlich funktioniert, umso besser ist auch dein Gelenk geschützt bei dynamischen Bewegungen und so weiter. Und das ist eigentlich so der Sinn ja einer jeden Reha, dass sowohl einerseits der Kraftbereich gut abgedeckt ist, dass man da keine Probleme hat, dass die Beweglichkeit gut ist und eben auch, dass diese Stabilität Teil der Reha ist und dass die ja auch gut funktioniert, weil das ja so der, ja, wenn der gut ausgeprägt ist, die ganze Muskulatur darum herum natürlich dann viel, viel besser auch arbeiten kann. Gerade wenn man da jetzt zum Beispiel nach einer Operation, das kann jetzt von Schulter bis Knie sein, Knie ist halt jetzt, oder Sprunggelenk ist halt der Klassiker, dass man da dann einfach, man kennt das, irgendwelche instabilen Unterlagen, Wackelbretter, MFD-Bretter und so weiter. Also ich glaube, in der Praxis hört man das oft, dass die Leute dann sagen, ja, na, ich habe eh so ein MFD-Brett daheim, da stelle ich mich eh immer drauf, ich arbeite eh mit dem oft und so weiter. Alles gute Dinge. Es geht aber auch hier, das ist, ich sage immer, ein weiß ich nicht, jetzt ein Balancepad daheim zu haben, ist das eine, das ist wie ein Theraband vielleicht daheim zu haben. Ja, man kann da vielleicht bei gewissen Verletzungen am Anfang mit einem Theraband kann man gut arbeiten, zum Aktivieren, zum Reaktivieren nach einer Operation. Aber im späteren Verlauf ist es dann einfach auch wichtig, dass man hier dann auch mit anderen Mitteln arbeitet oder andere Reize bekommt. Also nicht einfach immer nur draufstellen in einem Einbeinstand. Also da braucht es dann schon auch eine Steigerung, was das betrifft. Und wie gesagt, einfach nur draufstehen oder der Klassiker beim Zähneputzen auf einem Bein stehen, ist natürlich gut für den Alltag, wahrscheinlich ausreichend. Im Sport braucht es da mehr, definitiv, wenn du da wieder in deine Sportart wie Handball, Fußball, Basketball, Skifahren, wie auch immer zurück möchtest, dann muss da auf jeden Fall definitiv mehr kommen, was das betrifft. Was dazu betrifft, grundsätzlich gibt es eben mehrere Unterbegriffe. Also es ist eben, wie eingangs erwähnt, diese Propriozeption, dann gibt es diese Perturbation. Das ist auch jetzt immer mehr ein Begriff worden in den letzten Jahren, der da auch sehr oft verwendet wird. Dann eben grundsätzlich der Gleichgewichtssinn auch natürlich, und dann eben auch noch Rumpfkraft, Koordinationstraining. Ich möchte heute in der Folge jetzt, Rumpfkraft ist super wichtig und muss einfach Teil in jeder Reha sein, oder es ist wichtig, dass jeder jeder Sportler auf jeden Fall und Sportlerin einen gut trainierten Rumpf hat, weil der einfach sozusagen das Zentrum ist. Das heißt ja nicht umsonst, Rumpf ist Rumpf, und das ist einfach, guter Rumpf hilft dir in allen Lebenslagen sozusagen, so auch im Sport, dass du da einfach gut stabil bist vom Zentrum schon her. Da kannst du auf Wackelbrettern stehen, was du willst. Wenn du vom Rumpf jetzt nicht wirklich gut beieinander bist, dann wirst du trotzdem auch immer wieder Problematiken haben, was die Stabilität von einzelnen Gelenken auch betrifft. Genau, also das heißt, auf so Rumpfkrafttraining, da möchte ich in der Folge jetzt nicht näher drauf eingehen. Es geht mir wirklich um dieses Sensomotorische, was eben oft darunter verstanden wird, eben weil da oft Propriozeption erwähnt wird, Perturbation. Auf diese Begriffe möchte ich heute ein bisschen eingehen und auch wie ich das in die Reha dann auch sozusagen integriere. Und unterm Strich ist dieses Sport, dieses sensomotorische Training ja auch die Grundlage dann auch für Koordinationstraining, genauso wie Krafttraining da auch viel reinsteht. Im Koordinationstraining versuchst du ja diese Dinge dann alle zu integrieren, dass einfach diese Abläufe miteinander gut funktionieren, und da kann man sich ja dann auch austoben, sei es jetzt in der Prävention oder eben in der Rehabilitation. Gut, also eben wie gesagt, dieser Begriff Propriozeption, der ist, wie gesagt, ja, im eigentlichen Sinne bedeutet es ja eigentlich nur so, also Proprius steht ja für eigen aus dem Lateinischen und recipere sozusagen das Aufnehmen. Aus den beiden Wörtern, ja, geht das zusammen, und deshalb kann man sozusagen die Propriozeption als die Wahrnehmung des eigenen Körpers bezeichnen. Also wie gesagt, das propriozeptive, Zungenbrecher auch das Wort, System, das bekommt eben afferente Informationen von eben diese Propriozeptoren und nehmen sozusagen eine bewusste Wahrnehmung über den Muskelzustand und Gelenkstellung. Also die machen das sozusagen möglich dafür. Man nennt das auch so diese Tiefensensibilität, Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das fällt da auch sehr oft runter, diese Tiefenmuskulatur, die einfach nah am Gelenk sitzt und die da einfach als erstes auch greift sozusagen, ja. Deshalb ist für mich die Propriozeption immer am Anfang des Trainings, also der Reha auch Teil des Trainingsprogramms, dass ich das schon früh einbaue. Natürlich ist es da, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Meniskusnaht, wo man jetzt vielleicht zu Beginn noch nicht belasten kann, baut man das dann im Liegen ein. Ja, da gibt's auch ganz nette Möglichkeiten, um das umzusetzen, schon mit unterschiedlichen Materialien, dass man da auch trotzdem schon diese Propriozeption, diese Wahrnehmung einfach schon von Beginn an forciert, und dass das einfach sehr, sehr schnell wieder sozusagen zurückkommt. Ja, weil wie gesagt, bei dieser Propriozeption geschieht sozusagen diese Aufnahme von den Informationen jetzt nicht über die ganzen großen Rezeptoren wie das Auge, Ohr oder Gleichgewichtsorgan, sondern eben so über diese kleinen Rezeptoren, die eben zum Beispiel in der Muskulatur sind oder in den Gelenken. Also wie gesagt, die Propriozeption ist sozusagen eben ein Teil der Sensomotorik, und oft am Anfang gerade da kann man sehr viel mit dieser Propriozeption auch arbeiten, diese Tiefenstabilität, die Fähigkeit, eben so den Zustand, die Veränderung von Gelenkwinkelpositionen zu erfassen und Bewegungen sozusagen auch wahrzunehmen. Und weil eben diese Propriozeptoren, auch hier ist wieder dieser Regelkreis da, dass die eben den ZNS sozusagen Kenntnis über Muskellänge, die Sehnendehnung, die Gelenkstellung und ja auch die Lage des und Bewegung vom Körper generell sozusagen weiterleiten. Und das Ganze geht über so spezifische Strukturen, die befinden sich eben in den Muskelspindeln, in den Sehnenspindeln, in Hautrezeptoren, in Gelenkrezeptoren und so freien Nervenendungen. Und da wirken eben eine Vielzahl von diesen Propriozeptoren aus Muskeln, Sehnen und Gelenken. Und da, wie gesagt, gehören eben diese oben erwähnten Muskelspindeln, Golgi-Sehnenorgane, das ist jetzt natürlich sehr in die Tiefe rein, aber grundsätzlich kann man sagen einfach, dass eine gute Propriozeption führt sozusagen zu einer schnelleren und präziseren Reizaufnahme und sozusagen deren Verarbeitung, und das ist dann auch wiederum wichtig für eine zielgerichtete und genaue Ausführung, also die ermöglicht das sozusagen, ja. Und deshalb ist es eben wichtig, dass diese Propriozeptoren sozusagen als eigenständige Fähigkeit versucht wird, am Anfang zu verbessern, damit diese einfach auch schnellstmöglich auch wieder da ist, diese Wahrnehmung nach Operationen. Und Genau, also diese Faktoren, die bilden sozusagen so ein System, was ja reflektorisch auf die Innervation der Muskulatur wirkt. Und dadurch hast du hier einfach gezielte Reize, dass du einfach diese umliegende Muskulatur, ich habe da auch jetzt dann das Beispiel Thema Kreuzband kurz rausgepickt, an dem kann man das ganz gut auch beschreiben, wie wichtig das ist, dieses Zusammenspiel, und dass diese Propriozeption eben sehr schnell auch wieder reaktiviert wird, ja. Dass man hier einfach ganz gut arbeitet. In der Prävention, finde ich, ist Propriozeption jetzt für mich jetzt nicht so ein Thema, weil ich hier ja schon in einem höheren Sensomotorik-Training-Bereich mich oft dann befinde, also jetzt nur so klassische Wahrnehmung, jetzt eben wie dann in weiterer Folge beim Kreuzband oder so dann auch beschrieben ist. Also da bei einem gesunden Patienten, der präventiv arbeitet, da setze ich das schon meistens vor, und meistens ist das auch vorhanden. Es geht einfach nach einer Operation sehr oft verloren, wenn man eine lange Ruhigstellung hat oder so weiter, dass hier einfach dieses propriozeptive System dann einfach auch abgeschwächt ist und einfach hier wieder aktiviert werden muss, dass dieser Regelkreis, dieser Funktionskreis, sozusagen diese Afferenzen und Efferenzen, dass die einfach wieder besser miteinander funktionieren. Am Kreuzband ist das nämlich so, das Ganze, dass diese Propriozeptoren sozusagen, die geben eine Info über die Stellung des Kniegelenks, wie das sozusagen im Raum steht, ja, oder das Verhältnis dazu, ja. Und anhand dieser Informationen werden diese ganzen komplexen Bewegungsabläufe koordiniert und kontrolliert, die im Sport einfach so auftreten. Das heißt jetzt doch, wenn jetzt aber zum Beispiel jemand sein Kreuzband gerissen hat, dann gab es da auch zum Beispiel nette Studien, die einfach gezeigt haben, dass diese Fähigkeiten, diese propriozeptiven Fähigkeiten einfach deutlich herabgesetzt sind in den ersten Phasen danach, dass die Leute da wirklich Probleme haben, wirklich Defizite haben, dass wirklich eine funktionelle Instabilität vorliegt, weil einfach dieser Regelkreis unterbrochen ist, weil diese Rezeptoren, die Info weitergeben, die am Kreuzband sitzen, die reißen, und somit ist dieser Kanal sozusagen beendet, und dadurch kommt es dann einfach dazu, dass da nach oben keine Info kommt, und dadurch kann einfach dieser Regelkreis auch nicht funktionieren. Deshalb hat man da eben dann sozusagen zwei Probleme. Man hat einerseits diese mechanische Instabilität aufgrund dieser Translation der Tibia, wir haben das im Beinstrecker-Thema ja auch besprochen, was da passiert, dass das dann einfach ein Stress ist. Also du hast einerseits diese mechanische Instabilität, weil einfach das Kreuzband diese Stabilität der Tibia-Anterotranslation nicht mehr gibt, und auch Rotation natürlich. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Zerstörung von diesen Rezeptoren, die im vorderen Kreuzband auch sind. Und daraus resultiert dann eben so ein Defizit von diesen propriozeptiven Fähigkeiten, wo es einfach dazu kommt, dass man hier einfach instabil ist, weil die umgebende Muskulatur einfach nicht mehr so gut arbeitet. Weil eben diese fehlende, sozusagen diese afferente Rückmeldung aus der Peripherie sozusagen, die kommt nicht durch. Dieses neuromuskuläre Ansteuerungsmuster, das verändert sich, und das äußert sich dann eben durch eine verminderte, eben, dass man Instabilitätsprobleme hat. Ja, man kann gewisse Gelenkwinkelstellungen jetzt nicht mehr so gut repositionieren. Man kann reproduzieren, Entschuldigung. Und man hat auch gemessen, dass es einfach eine geringe Aktivität von unterschiedlichen Muskeln, zum Beispiel die jetzt speziell für den Knieapparat dann auch wichtig sind, wie jetzt der Vastus medialis, und dass der einfach hier eine geringere Aktivierung hat. Dafür aber ist zu einer stärkeren Aktivierung vielleicht von ein paar anderen Muskeln kommen, weil die sich dann einschalten und dadurch einfach dieses Zusammenspiel nicht mehr sozusagen funktioniert. Deshalb hat man eben so subjektive Instabilitäten. Es kann natürlich beim jeden unterschiedlich sein, aber das Problem ist halt, dass sozusagen jetzt diese alleinige, ja, operative Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes nicht ausreichend ist, um diesen Regelkreis auch wieder herzustellen. Es ist nämlich so, dass durch den, durch den Verlust dieses originalen Kreuzband und dieses neue Kreuzband, was dann eingesetzt wird, diese Rezeptoren einfach nicht. Und man ist sich dann auch immer nicht so im Klaren, ob die auch wiederkommen. Ja, also man gehe davon aus, dass schon nach einer gewissen Zeit vielleicht ein paar freie Nervenendungen, die in die Richtung gehen, auch wieder einwachsen in das Kreuzband. Aber so richtig hundertprozentig sicher ist man da noch nicht. Also man geht dabei schon noch ein bisschen eher davon aus, dass diese rezeptorischen, propriozeptiven Rezeptoren hier einfach auch nicht mehr so zurückkommen, wie sie vorher beim waren. Und deshalb hast du eben einen Verlust von diesen vorderes Kreuzband und Oberschenkelrückseite-Reflexbogen. Der ist da einfach und der kann einfach nicht mehr wieder vollständig hergestellt werden. Und deshalb braucht es dafür eben so ein intensives postoperatives Propriozeptionstraining zu Beginn, dass man hier einfach diese feine Abstimmung auch wieder bekommt. Also deshalb ist es wichtig, eben sensomotorisches Training auch zu integrieren und eben wie man es mit Krafttraining macht, zu Beginn vielleicht eher im koordinativen Bereich, Kraftausdauerbereich. Und dann und genauso macht man das auch, was das sensomotorische Training betrifft. Das heißt, man arbeitet hier am Anfang vielleicht öfters mit propriozeptiven Trainingsreizen und geht dann später über. Es gibt hier Trainingsmethoden, dass man einen Laser nimmt, den man vielleicht auch an die Schulter gibt oder ans Knie gibt, um hier einfach wirklich so kleine Bewegungen zu kontrollieren, zu spüren und wahrzunehmen, damit man hier diese Propriozeption dann auch trainiert. In weiterer Folge wird das Ganze dann natürlich immer dynamischer und intensiver und da gibt es dann eben auch den Begriff der Perturbation, was in letzter Zeit immer öfters aufgekommen ist. Es ist eigentlich, sagen wir so, ist eigentlich der Begriff steht im Endeffekt jetzt so für Übungen, bei denen sozusagen auf die Muskulatur oder auf das Gelenk ja, spontane Störreize gesetzt werden, jetzt zum Beispiel eben, dass man auf wackeligem Untergrund steht oder dass man den Patienten ablenkt oder mittels Gymnastikball und so weiter und so fort hier vielleicht gegen einen Oberkörper oder einen Unterschenkel einfach einen Input gibt, was einfach zu Irritationen des Gleichgewichts führt. Und grundsätzlich sorgt das Perturbationstraining für eine Aktivierung des mittleren Teil des Kleinhirnes, also das passiert dann eher auf Kleinhirnebene, wo diese neuronal die Kontrolle der Wirbelsäule auch ermöglicht. Also es geht da einfach auch viel, soll man mal sagen, auf Wirbelsäulenebene, dass das einfach auch viel ist dabei. Das ist jetzt nicht nur auf Gelenk fokussiert, sondern Perturbation ist dann wirklich schon bisschen allgemeiner, also es geht dann, also so ein Klassiker ist zum Beispiel auch, dass man eine Langhantelstange nimmt und links und rechts Gummibänder nimmt und da noch Hantelscheiben oder so dranhängt, die dann permanent in Bewegung sind, wo man ständig ausgleichen muss, wo der Rumpf ständig aktiv sein muss, also auch diese ganze Wirbelsäulenmuskulatur, wo man dann eben wieder bei dieser Rumpfkraft sind und das wird da hier einfach noch mehr angesteuert und passiert eben, wie gesagt, auf Kleinhirnebene, weil dieses Kleine sozusagen, diese ganzen Bewegungsfehler, die da eben ja zustande kommen, wenn man eben einen wackeligen Input hat oder eben Reize von außen vom Therapeuten, dass dieses Kleine dann eben diese Bewegungsfehler korrigiert. Und im Laufe der Zeit passt sich das so in der Regel an und dadurch verbessert das auch die Stabilität während der Bewegung. Und deshalb ist eine gezielte Perturbation von außen, kann eben diesen, was eigentlich ein natürlicher Effekt ist, kann den einfach noch mehr simulieren und ja, dadurch kommt es hier zu einer Verbesserung und man kann diese ganzen Ablenkungen dann einfach viel besser in das ganze System integrieren und man sieht da wirklich super Fortschritte. Also ich sehe das immer wirklich wie so beim Muskeltraining, da sieht man ja dann auch, der Muskel wächst, man schafft mehr Gewicht und so weiter und bei dem bei dem sensomotorischen Training, jetzt sage ich auch so ein Stabilisationstraining. Diese Begriffe, wie gesagt, sind alle sehr gängig in der Praxis. Also man nutzt sie alle. Aber ich wollte das jetzt wirklich einmal, also sensomotorisches Training ist sozusagen der Überbegriff für all diese Sachen, die man da kennt, wenn irgendjemand auf etwas Einbeinstand oder wackeligen Untergründen steht oder abgelenkt wird. Das ist sozusagen die Begriffserklärung dafür. Es geht hier einfach wirklich um diese ganze Koordination, das ist Zusammenspiel, Nerv, Muskel, Nervensystem, zentrales Nervensystem, das ist da einfach so diese, dieser Reiz, den man da erzielen will und den man da einfach sozusagen auch fördern will von dem Ganzen. Natürlich spielt der Gleichgewichtssinn da eine Rolle mit, aber das sind für mich eben so diese größeren Sinne, die ständig aktiv sind und die jetzt vielleicht durch eine Operation nicht so, oder zum Beispiel eine Kreuzbandoperation oder eine Supinationstrauma, die da einfach jetzt nicht so primär verletzt werden, dieser Gleichgewichtssinn, der ja im Innenohr sitzt. Und das ist natürlich dann ein anderer Fokus, ein größerer. Mir geht es wirklich um diese Sensorik, die da wirklich jetzt in Muskelsehnen, Gelenksnähe und so weiter und so fort da ist. Also Fazit von dem Ganzen jetzt, also wie gesagt, diese zwei Begriffe sind mir da eben super wichtig. Propriozeption, vielleicht Propriozeption eher am Anfang der Reha oder in den ersten ein, zwei Phasen, dass das einfach eine gute Ansteuerung wieder da ist und dann kann man sich austoben mit dieser Perturbation, mit diesen unterschiedlichen, man kennt das dann ja oft, diese, ja, wenn man Profisportler aufzieht, die dann auf einem Gymnastikball stehen und zeitgleich noch mit einem Gymnastikball abgeworfen werden und wie auch immer, dass da einfach viel Reiz ist. Das ist natürlich jetzt immer alles sehr aufgebauscht von den Übungen, aber man muss natürlich Profisportler und Sportlerinnen ja auch bei Laune halten bei so einer 6, 7, 8, 9 Monate Reha bei einer Kreuzbandverletzung. Da muss man wirklich dann auch kreativ sein, finde ich immer als Sportphysio, dass man da einfach auch solche Dinge macht und das schaut dann vielleicht von außen so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal immer, ich sage immer gerne Zirkusübungen dazu. Alles legitim und ich glaube, jetzt für die normale Praxis oder für den ambitionierten Amateursportler, mit dem man vielleicht einmal in der Woche sieht, im Zuge einer Kreuzbandreha, da müssen es jetzt nicht immer diese hoch fancy Zirkusübungen mit 100.000 Ablenkungen und stehen auf 3 Bällen oder wie auch immer sein. Ich glaube, da reicht ein gezieltes Training, was das betrifft, auch mit guten Übungen von Propriozeption bis Perturbation, dass man das einfach gut integriert in das Ganze. Wie gesagt, aufgrund eben dieser unterschiedlichen Terminologie und Betrachtungsweisen liegt eigentlich so keine einheitliche Definition vor und auch kein gemeinschaftliches Verständnis zu diesen ganzen Übungsformen und Trainingsformen. Ja. Also wie gesagt, in der Praxis orientieren sich die inhaltlichen Gestaltungen des sensomotorischen Trainings und so die Auswahl der Übungen eigentlich ist oft sehr Erfahrung und Kriteriensubjektive, was der Therapeut und der Trainer auch vielleicht hat. Also ich glaube, das spielt da auch immer eine ganz gute Rolle mit. Aber grundsätzlich ist es einfach noch so ein Ding, wo es jetzt nicht vielleicht jetzt so wie im Kraftausdauertraining bestimmte Bereiche gibt, dass du so und so viele Wiederholungen machst, so viel Pause und so, das ist da vielleicht noch nicht. Ich finde es aber schon, dass es auch hier einen guten Aufbau geben sollte, der einfach gut integriert sein sollte in die Reha auch und dass man sich hier auch Gedanken macht, dass man das System auch wirklich fordert, auch im Sinne von Wiederholungen, dass hier jetzt wirklich auch zu einer Ermüdung kommt, auch auf neurologischer Ebene sozusagen, dass man wirklich merkt, okay, das System überlastet da jetzt. Ja. Da sind wir auch schon sozusagen bei der Praxis. Also quasi ist das Ziel in der Praxis eigentlich so, all diese Maßnahmen, die man da gemacht hat, so eben zu einer Erzeugung oder Manipulation dieser sensorischen Wahrnehmung, dass man das mit der motorischen Ansteuerung sozusagen versucht zu optimieren. Es gibt da einfach in der Praxis unterschiedliche Hilfsmittel. Also es gibt von instabilen Unterlagen wie diese ganzen Balance-Pads, Balance-Steps, Therapiekreisel, Whipboards, Mini-Trampoline, RX-Matte, BC-Ball, was auch immer. Das sind so die Klassiker, die, glaube ich, in jeder irgendwie auch in seiner Physiopraxis hat. Und dann gibt es natürlich auch noch spezielle Trainingsgeräte, wie es jetzt Sling-Trainer, Slackline, ja, einfach so Posturomet und so weiter und so fort. Das sind dann natürlich wirklich spezielle Trainingsgeräte. Grundsätzlich will man man will ja wie in jedem Training, will man auch beim sensomotorischen Training sozusagen Effekte erzielen. Und wie gesagt, deshalb sollte es beim sensomotorischen Training, sollte das Training schon vielfältig sein, kreative Variationen. Das ist das, was ich jetzt gemeint habe. Das heißt jetzt nicht, man muss immer gleich die Zirkusübungen auspacken, sondern einfach kreativ, aber trotzdem mit einer Qualität, sage ich immer. Und dass man eben viele Bewegungsausführungen einbaut, neue ungewohnte Situationen, Variationen, unterschiedliche Informationsanforderungen, je nachdem Schwierigkeitsgrad ändern, die Bewegungsausführung sowohl zeitlich, räumlich, dynamisch, tempomäßig, vom Bewegungsumfang, ja, also einfach hier wirklich, da kann man sich einfach, da muss man kreativ sein. Also ich finde jetzt einfach nur jemanden Einbeinstand auf ein Erex-Pad und einen Tennisball oder einen Fußball zuwerfen, ja, ist schön und gut, aber ich glaube, man kann hier schon noch mehr machen, wenn man sich einfach, solange die Qualität passt, ja, also nicht mit der Quantität übertreiben, sondern hier natürlich auch die Qualität im Vordergrund halten, finde ich immer, dass das einfach auch ein gutes Zusammenspiel ist, das Ganze. Und hier ist einfach wirklich eben wichtig, dieses sensormotorische System zu fordern mit unterschiedlichen Anforderungen, dass natürlich die Sicherheit vom Patienten oder von der Patientin jetzt nicht irgendwie gefährdet ist. Ja. Gibt ja in unterschiedlichen Wundheilungsphasen unterschiedliche Anforderungen, die man vielleicht beachten muss, wenn jetzt gerade vielleicht ein Umbau stattfindet, dass man hier vielleicht dann nicht zu hoch mit zu viel Perturbation arbeitet in der Phase, sondern da vielleicht eher mit Propriozeption noch mehr. Also das ist dann eben auch immer an die Verletzung angepasst natürlich. Man kann das mit Zusatzgewicht machen und so weiter. Also wie gesagt, da, was die Effekte betrifft, einfach viel Variationen und Kreativität reinbringen in das Ganze. Das eben, wie gesagt, bei Sportlern und Sportlerinnen, die im professionellen Setting arbeitet, wo man wirklich mit denen 8-9 Monate zusammenarbeitet, da ist es sicher natürlich wichtig, dass man sich da gerade da viel Kreativität reinbringt, dass das nicht immer nur dasselbe ist und hier sich einfach auch Dinge überlegt. Ich glaube, das ist dann ganz wichtig und es macht dann einfach auch Spaß und ist auch einfach eine richtig gute Zusammenarbeit dann. Vom Aufbau her, also ich arbeite in der Praxis da einfach gerne, ja, bin generell so ein Typ, der so gern mit Phasen oder mit Stufen arbeitet und auch beim sensormotorischen Training baue ich das auch sozusagen auf, dass ich da so, ja, so in der Regel so 3 bis 4 Stufen habe, wo ich das integriere. Also am Anfang geht es quasi wirklich um diese Schulung eben dieser Propriozeption am Anfang, diese tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung. Das kann im Liegen stattfinden, das kann, wenn die Belastung oder wenn es die Verletzung hergeht, natürlich dann auch schon im Stehen. Das sind natürlich dann oft einfache Übungen, wo es vielleicht auch noch gar keine instabile Unterlage braucht, sondern da reicht oft der normale Stand oder eine, wir haben bei uns in der Praxis einen Kunstrasen und der macht natürlich schon einen ganz anderen Input wieder, als wenn man jetzt auf einen glatten Boden steht. Und da versuche ich aber auch schon viel, dass der Patient oder die Patientin zu Hause dann schon viel diese tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung ansteuert auch. Also das ist so bei mir immer diese Stufe A. Stufe B ist dann sozusagen ein bisschen so die Schulung dieser statischen Stabilität. Da geht es dann im Endeffekt dann schon, dass man gewisse, ja, Kombinationen von einfach so Schritte und so weiter auch schon macht und hier einfach versucht, das Ganze, was man sich vorher mit der Propriozeption erarbeitet hat, diese tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung, dass man das in diese Sache dann einfach in der zweiten Phase dann auch schon integriert, das Ganze. In der dritten Phase wird das Ganze natürlich dann schon dynamischer, so eine dynamische Stabilität, geht es dann einfach schon viel mehr um, vielleicht auch, dass man Kniebeugen instabil macht, dass man Ausfallschritte instabil macht. Also das geht dann natürlich alles sehr, ist nicht so, dass das zack ist und am nächsten Tag macht man es dann so, sondern das verschwimmt so ineinander und kommt immer wieder und geht dann wieder mehr und so weniger und dann läuft das andere etwas aus. Und dann geht es natürlich viel um diese reaktive Stabilität und da kann man sich dann halt ja wirklich super austoben mit Ablenkungen und so weiter, die sehr sportmotorisch, sehr sportartspezifisch dann natürlich auch schon sind, dass man hier einfach versucht, wirklich gewisse Situationen auch wiederzugeben. Ist dann natürlich oft erst am Ende der Reha, dass man hier dann vielleicht dran arbeitet, mittels all diesen Ablenkungen. Das ist eigentlich so der Sache, dass man springt natürlich schon viel früher in der Reha, aber dass man das dann kombiniert, ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden springen lasse im dritten Monat oder ob ich jetzt jemanden springen lasse im sechsten Monat und ihm dazu noch einen äußeren Reiz gebe. Also das muss im dritten Monat vielleicht jetzt noch nicht sein, dass dann ja noch ein Valgusstress nach innen kommt mittels eines Gymnastikballs, sondern das ist dann vielleicht dann eher erst in späteren Phasen, weil es im dritten Monat beim Laufen dann, wenn das Laufen als Meilenstein mal ansteht, da auch noch gar nicht notwendig ist, dass es hier dazu externen Reizen von außen kommt, sondern eher dann, wenn es wieder darum geht, in die Sportart einzusteigen. Also wie gesagt, das ist sozusagen der Aufbau des Ganzen. Ich habe auch dann versucht, euch wieder ein bisschen Infomaterial bei den Beiträgen auf Instagram und Facebook auch anzuregen, so wo ich für jede Phase sozusagen eine Übung rausgepickt habe, die ich da gern einbaue, die ich da gern mache, die ich da gern umsetze. Das wäre so eine Möglichkeit, dass ihr da vielleicht einfach einen Inputs gibt, die einen kennen diese Übungen vielleicht schon, für die anderen vielleicht ist irgendwas dabei, was man gut integrieren kann, dass man da einfach auch ein bisschen was Bildmaterial sozusagen auch wieder hat. Genau, also als Fazit für mich, sensomotorisches Training auf jeden Fall Teil der Reha, auch von Prävention, auch vom Training, vom Normalen. Wichtig, finde ich, ist ein geplanter Aufbau. Jetzt nicht so rein als Lückenfüller immer einbauen, so, ja, wir haben jetzt 2 Minuten Pause in den Kniebeugen, ja, tun wir ein bisschen Einbeinstand machen und tun wir ein bisschen die Übung machen und am Mini-Trampolin ein bisschen hüpfen, sondern schau noch, dass man vielleicht auch in den Pausen das Ganze schon so aufbaut, dass man vielleicht die erste Übung ein bisschen einfacher gestaltet und dann immer ein Update macht und vielleicht immer mehr Reize dazu, je nach Wundheilung, dass man sich hier einfach ein bisschen austobt und nicht immer nur das Gleiche macht. Weil in der Regel nimmt der Körper das dann ja gut an und dieser Regelkreis funktioniert dann immer besser und der muss natürlich immer, das System muss immer wieder neu gefördert werden und deshalb immer raus aus die Komfortzone bringen, immer angepasst an die Wundheilungsphase, dass da nichts irgendwie ein Gewebe geschädigt wird, aber nicht nur rein als Lückenfüller, sondern wirklich hier auch als Teil dieser Reha, als Tortenstück von dem Ganzen, so wie es Kraft auch ist und Ausdauer, dass man das einfach auch integriert in das Ganze. Wie gesagt, wichtiger Part bei Kreuzband, Meniskus, Sprunggelenk, Schulter, aber auch Wirbelsäule ist gerade diese Tiefenstabilität da ganz wichtig auch. Auch diese Perturbation ist da ganz wichtig, auch bei Wirbelsäulen, gerade was diese Rumpfstabilitätsablenkungen betrifft, dass man das auf jeden Fall auch integriert. Es soll im Training auf jeden Fall zu einer Ermüdung auch kommen, so ein sensomotorisches Training. Also deshalb, wenn man merkt, okay, der Sportler oder die Sportlerin hat da jetzt einfach, das ist für die, die macht es im Schlaf, dann muss da auf jeden Fall ein Update herkommen. Und das wäre da auf jeden Fall auch, dass man das eben auch im ermüdeten Zustand macht, nach Krafttraining, nach Laufeinheiten und so weiter, dass man hier einfach versucht, immer wieder mal auch das System im ermüdeten Zustand auch zu fordern, das Ganze. Ja, das war grundsätzlich so mein Input zu sensomotorischem Training. Also für mich wichtiger Teil, mach's gerne, integriere es auch gerne, ich spiele mich da sehr gerne, ich lebe da so ein bisschen mehr Kreativität auch dabei gerne immer wieder aus. Finde es wichtig, man kann jetzt vielleicht nicht alles den Patienten immer mit nach Hause mitgeben, weil oft dann die Materialien fehlen oder man eine Partnerübung daraus machen muss und so weiter. Aber da kann man richtig gut Einheiten in der Praxis hernehmen, um da einfach den Patienten einfach zu fordern in der Einheit mit sensomotorischem Training, in Kombi vielleicht mit speziellen Krafteinheiten, ja, dass man das einfach auch immer wieder so integriert, wenn der Patient eh seinen Plan hat, den er im Fitnessstudio macht, dass wenn man ihn dann sieht, dass man hier einfach vielleicht gerade auf dieser sensomotorischen Ebene ihm einfach herausfordert, ihn kitzelt, dass man da einfach schaut, hey komm, da geht noch mehr, das brauchen wir, und hier einfach immer wieder sich neue Ideen angepasst an die Wundheilungsphase natürlich auch einfallen lässt und hier einfach dann das Ganze auch dazu einen positiven Abschluss kommt, weil man ja am Ende bei sämtlichen Return-to-Sport-Testungen natürlich das sensomotorische System ja auch mittestet, einfach sobald, also wenn dieses Zusammenspiel, dieser Regelkreis von Info und Ausführung einfach auch besser funktioniert, dann werden all diese Sprungübungen, Rotationssprünge, selbst die Kraftübungen, ja, funktionelle Kraftübungen, es wird dann einfach alles viel athletischer, viel stabiler ausschauen, und das ist einfach so, warum das einfach auch wichtig ist, dass das auch Teil der Reha ist und es nicht so als nebenbei nur durchgeführt wird, sondern wirklich, es ist ein für mich wichtiger Part auch, aber natürlich auch nicht übertreiben. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass ich Leute, ja, na, ich mache ich stelle mich in der Gestabi-Training nach meinem Kreuzbandriss und dann fragst halt so, ja, und was machst Kraft? Ja, ja, ein paar Kniebeugen vielleicht. Ja. Also es soll jetzt auch nicht sein, dass er nur sensomotorisch trainiert wird. Also wie gesagt, es ist immer eine Mischung aus dem Großen und Ganzen, so wie beim Kochen, nur mit einem Gewürz schmeckt die Suppe vielleicht jetzt nicht so super. Man braucht da vielleicht immer ein bisschen mehrere Inputs und Bereiche, damit dieses Gericht sozusagen wirklich ein Haubenmenü wird. Und genauso kann man es bei der Reha dann sozusagen auch umsetzen, das Ganze. Ja, genau. Nächste Woche hat der Sportphysio-Talk Urlaub. Also nächste Woche ist einmal kurz ein Break. Ich werde in der Woche aber spannende Themen ausarbeiten. Ich habe jetzt auch wieder einige Gäste schon sozusagen bereit. Da geht es jetzt nur mehr um die Termine. Auch mit sehr, sehr spannenden Themen von Sportlern bis hin zu anderen Kollegen und Kolleginnen aus dem Kraftsport auch. Und da freue ich mich, das dann schon in den nächsten Wochen mit euch dann oder euch dann auch präsentieren zu können. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder eine neue Folge des Sportphysiotalk gibt. Ich verabschiede mich kurz für eine Woche in den Urlaub. Macht es gut, euer Chris. Ja,
das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.